Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der Funker mit einer weiteren Folge von Mordsache, dem True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche. Diese Folge nehme ich tatsächlich am 01.01.2025 auf, also das neue Jahr ist sehr jung. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch sich gute Vorsätze gebildet haben. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr eure Vorsätze alle umsetzen könnt. Ansonsten sind sie nichts weiter als pure Wünsche und Wünsche setzen sich allein nicht um, außer man hofft auf Glück. Aber wenn jemand mit dem Rauchen aufhören möchte, dann hat es nicht mit Glück zu tun, sondern einfach mit der Umsetzung. Wobei, streich das einfach, dann hat es mit der Umsetzung zu tun. Ich tue mich mit guten Vorsätzen immer schwierig und mache vielleicht nur solche, die ich auch umsetzen kann und werde. Und dazu gehört, regelmäßiger und öfter zu produzieren. Ich merke nämlich, dass tatsächlich die Zuhörerschaft größer wird. Das finde ich ein bisschen cool, ist auch für mich eine schöne Rückmeldung, also wirklich, vielen Dank. Was mir aufgefallen ist, dass die Teilnahme, die aktive Teilnahme von Menschen und auch ein bisschen von euch über die Jahre etwas weniger geworden ist. Versteht's nicht falsch, das ist kein Vorwurf, für mich nur halt möglicherweise nur bei meinem Podcast eine Feststellung. Wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich ja bei einem anderen True Crime Podcast zunächst Skripte geschrieben und danach selber mitgesprochen, da war ich aber nicht alleine. Da hatten wir eine größere Rückmeldung. Auf der anderen Seite waren da auch so ein paar negative bei. Viel Lob, aber auch negative Rückmeldungen. Ich möchte die jetzt nicht wiedergeben. Und auch dieser Podcast ist Geschichte für mich. Jetzt gibt's den Podcast Mordsache. Also ihr dürft mich drauf festnageln. Macht das auch gerne. Ich werde mehr Folgen produzieren. Und es ist tatsächlich so, die Folge mit häuslicher Gewalt hat sehr gute Zahlen gehabt. Die Folge mit Finja hatte auch sehr gute Zahlen. Also insgesamt habe ich tolle Zahlen. Die haben so ein bisschen herausgeragt und halt sehr stark Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf. Ja, das war ein True Crime Fall, den ich also im Prinzip nacherzählt habe mit Recherchen. Und ich glaube, das Wort Vampir hat euch Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen neugieriger gemacht. Für aktuelle Ereignisse, und das hat jetzt auch was mit Magdeburg zu tun, gibt es ganz viele tolle Podcasts mit Redaktionen im Hintergrund, Nachrichtenredaktionen, Allgemeinredaktionen und Rechercheuren, teilweise sogar Journalisten und ein ganzes Team im Hintergrund. Das skriptet, das ermittelt, also recherchieren, ermitteln ist ja eher so ein Polizeibegriff, das zusammenträgt, Soundgeräusche macht, das hinterlegt, das alles bearbeitet. Das muss ich ja alles selber machen, mache ich gerne. War jetzt nicht so gemeint, dass ich es nicht machen möchte, aber die haben es natürlich einfacher und reagieren dann auch auf aktuelle Ereignisse sehr gut und sehr schnell. Das würde ich gerne liefern, kann es aber nicht. Und es gibt auch genug Podcasts und Nachrichtensendungen, in denen dann Meinungen vorgetragen werden. Also ich habe natürlich auch meine Meinung. Ein bisschen kennt ihr mich ja auch. Ich habe die Meinung gerne mit Fakten hinterlegt und schaue mir dann auch Studien an, schaue mir Zahlen an, schaue, dass alles evident ist und vernünftig recherchiert. Also ich mache das mit bestem Wissen und Gewissen und hoffe, das kommt auch so bei euch rüber. Und natürlich lasse ich mich auch bei einigen Sachen gerne eines Besseren belehren. Also es gibt ja ein paar Fachleute, die auch zurückmelden. Aber auch sonst darf jeder gerne seine Meinung sagen und bekommt von mir in der Regel auch eine Antwort. Also ich habe ein paar Ideen. Die erste Idee ist, ich werde mehr True Crime ermitteln und recherchieren, aber auch trotzdem meine Erfahrung einbringen. Ich versuche das dann einzuweben und einzuflechten. Und vielleicht dann so in der Nebenstory das von mir Erlebte erzählen. Nun habe ich aber mit Magdeburg angefangen und möchte dann auch zum zweiten Teil kommen, wobei ich mich ein bisschen wiederholen möchte oder muss. Also die Sache ist, glaube ich, mittlerweile sehr bekannt, dass ich da nicht groß zusammenfassen muss. Deswegen werde ich das auch kurz halten. Und auch das mache ich aus dem Kopf Am 20.12. fuhr der Arzt und Psychiater Talib A. mit einem PKW über einen Rettungseingang, eine Rettungsgasse auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, tötete hierbei 5 Menschen und verletzte hierbei, so die neuesten Zahlen, über 200 Menschen. Man spricht, glaube ich, von 220 Menschen, teilweise schwer. Mittlerweile schwebt aber niemand mehr in Lebensgefahr. Nun habe ich auch in der letzten Folge einiges über den Arzt Talib A. gesagt. Natürlich haben die Medien dann noch weiter die ganze Geschichte ausgeschlachtet, so möchte ich es mal auch ein bisschen respektlos sagen. Es sind natürlich Zuhörer, Leser und Zuschauerzahlen, die da auftauchen. Und das mache ich, wie gesagt, ungeskriptet aus dem Kopf. Angeblich haben Kolleginnen und Kollegen dieses Arztes den Mann als Dr. Google bezeichnet. Das heißt, er hat alles nachgelesen und möglicherweise fehlte ihm das Wissen. Da stellen sich bei mir auch mehrere Fragen. Warum hat man in der Mitarbeiterschaft gesucht? Doch nicht, um wirklich zu ermitteln, also von den Medien, doch nicht um wirklich zu ermitteln, sondern um Schlagzeilen zu generieren. Möglicherweise sind wenige Personen befragt worden. Möglicherweise hat das auch nur eine Person gesagt. Wir wissen es nicht, würde aber doch in der herrschenden Meinung in das Bild passen. Nämlich das Bild, dass der Talib A. eigentlich nichts taugte. Also was bedeutet nicht gut war, menschlich wie fachlich. Und dass man hätte mit sowas rechnen können, Frau aber auch. Also es wurde ganz viel schmutzige Wäsche gewaschen. Ich möchte mich darauf nicht weiter einlassen, weil ich es nicht weiß. Und auch über psychische Erkrankungen, die ja einige Psychologen und einige Psychiater aus der Ferne diagnostiziert haben, hatte ich mich ja schon kurz ausgelassen. Aber ich glaube nicht, dass ohne eine psychische oder psychiatrische Problematik solche Amokfahrten, Attentate passieren können. Was war der Fahrt? Das ist immer noch nicht bekannt. Talib A. hat ja in seinem Fahrzeug ein Testament hinterlassen. Auch das wurde in Teilen veröffentlicht. Er wollte sein Vermögen karikativen Zweck hinterlassen, wie hoch das Vermögen auch immer war. Möglicherweise alleine gelebt und war nicht so angesehen bei Nachbarn. Das ist alles für sich gesehen okay, mag aber in der Folge, und das müssen dann die Psychologen, Psychiater vor Ort fürs Gericht feststellen und so ein Charakterbild sich bilden. Aber das geht nicht aus der Ferne und das geht auch nicht mit Ermittlungen über eine Kollegin, einen Kollegen oder auch mehrere. Das funktioniert nicht. Aber in der Summe ergibt das natürlich ein schlüssiges Bild. Und ohne dieses Bild vollständig zu können, ist es ja wirklich schwierig, sich eine fundierte Meinung zu erlauben. Wir haben alle eine Meinung. Das kann Mann und Frau nicht verhindern. Dafür sind wir gepolt und das ist auch gut und richtig so. Wobei Meinungen nicht immer richtig sind. Und da muss ich sagen, was ich immer habe, eine Politikerverdrossenheit und insbesondere, das muss ich jetzt auch mal so deutlich sagen, eine Verdrossenheit rechter Politiker, beziehungsweise von Menschen, die ich rechts verorten würde. Die AfD hat ja zu einer Kundgebung aufgerufen und demonstrierte damit für schnellere Abschiebung, PP, schnellere Bestrafung von Ausländern, stärkere, schärfere Bestrafung von Ausländern. Und das, wie gesagt, ohne Wissen zu haben. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Politiker, die sich sofort eine Meinung bilden und damit dann auch rausposaunen. Da fehlt mir einfach so die Diplomatie. Aber insbesondere die AfD in Form von Alice Weidel hat da, finde ich, nicht gerade demokratisch geglänzt und nicht gerade gut ermittelt. Das ist meine Meinung. Oder recherchiert. Und glaubt wirklich, dass die einzige Lösung eine Verschärfung der Gesetze ist und eine Abschiebung von kriminellen Ausländern. Übrigens war der Talib A. Deutscher. Dann geht die Diskussion nämlich los. Kann ich Deutsche mit Migrationshintergrund abschieben? Soll ich das machen? Aber das ist eine moralisch-ethische Frage und wird sich hier nicht lösen lassen. Das möchte ich auch gar nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es tun sich Fragen auf. Und vor allen Dingen, und das ist mir ganz wichtig, wo ist da die Pietät? Wo ist der Gedanke bei den Opfern? Ich muss gestehen, zum Glück bin ich nicht Angehöriger eines der Opfer, Aber wie pietätlos würde ich das finden, wenn das Ganze politisch ausgeschlachtet wird? Und dann muss ich auch sagen, unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser, die brauche ich gar nicht. Ihre Reden kann ich selber halten. Es wird immer nach Verschärfung von Gesetzen gerufen. Und ich sagte ja letztes Mal schon, dass ich glaube, wir haben tolle Gesetze, ein tolles Rechtssystem. Da müssen wir nicht lange rufen. Verbesserung gibt's immer. Aber immer hinter der Lage zu sein und immer das Gleiche zu sagen, kommt bei mir komisch und merkwürdig an. Es wäre doch wichtig, dass Frau Faeser oder auch andere Politiker und Politikerinnen einfach mal sagen, wir müssen vor die Lage kommen. Wir müssen, jetzt haben wir es lange verpasst, eine richtige, vernünftige Integration machen. Und das geht mit der Sprache los. Und da kommen wir dann auch zu einer Sache, die ich wahrnehme. Wir passen uns immer den Schwächsten an. Das ist im Schulsystem so. Das ist mittlerweile überall so. Dann werden die Voraussetzungen herabgesetzt. Und da finde ich, habe mich neulich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, auch darüber. Ich bin ja immer auch dieser Meinung, dass wir integrieren müssen. Wir brauchen die Fachkräfte. Wir haben viele Fachkräfte, die nicht mehr wegzudenken sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Trigema-Geschichte kennt. Schaut da mal nach oder hört da mal rein. Das sind viele Menschen mit Migrationshintergrund, die bei Trigema beschäftigt sind. Trigema, eine rein deutsche Marke übrigens. Made in Germany. Und da verwechseln diese Menschen auch, dass Made in Germany nicht heißt Made by Germans, sondern in Deutschland hergestellt, aber nicht nur von Deutschen, aber auch Deutsche, die vielleicht Migrationshintergrund haben. Das nur mal so als kleiner Diskurs nebenbei. Jetzt war ich ja dabei. Wir müssen alle eine Sprache sprechen. Und damit meine ich nicht psychologisch eine Sprache, sondern wir müssen eine Sprache sprechen, die unsere Amtssprache, nämlich das Deutsche, ist. Und da kann ich mit Voraussetzung nicht runtergehen. Das muss ich fordern. Zu Recht fragt man sich jetzt, wie einige Bio-Deutsche Deutsch sprechen. Das ist auch kaum zu verstehen. Und auch sich da adäquat, vernünftig und detailliert auszudrücken, fällt ja vielen richtig schwer, die auch keinen Migrationshintergrund haben. Aber warum schafft man es nicht, / Frau, die Politik, das zu etablieren? Warum können sich Migranten, die neu ins Land kommen, nicht auch unterrichten lassen von Migranten, die schon länger im Land sind, von Freiwilligen? Das könnte man als deutscher Staat doch auch verpflichtend machen. Nee, machen wir nicht. Wir machen es dann auch wieder einfach, wie auch im Bildungssystem, mit allen Sachen, die Anforderungen werden dann runtergeschraubt. Ich kann mal ein Beispiel sagen, als ich Fußballtrainer beim SC Kosmos Wedel war und die erste große, ich darf es Welle nennen, darf man das? Migrationswelle aus Syrien kam, haben wir ein Fußballteam gebildet, aber auch zur Verpflichtung gemacht oder freiwillig gemacht, dass der SC Kosmos Wedel versucht hat, den Migranten, die bei uns Fußball spielen wollten, Deutsch beizubringen. Ich hatte damals einige Spieler, die auf Lehramt studierten, Deutsch, und die haben das freiwillig gemacht. Ich war auch dabei und fand das eine richtig tolle Sache. Und natürlich sind da auch Spieler in den anderen Mannschaften gelandet. Ich habe eine erste Herren oder die erste Herren damals trainiert und fand das Engagement dieses Vereines wirklich umwerfend. Das zeichnet den SC Kosmos Wedel aus. Mittlerweile bin ich bei diesem Verein Koordinator der Jugendfußballabteilung. Ja, das mal so weit zur Integrationspolitik, wie ich sie mir vorstellen könnte. Ich habe da noch eine andere Geschichte, wenn die euch interessiert. Es hat damit zu tun, dass ein Afrikaner in Wedel auf der Bank einer Bushaltestelle mit ganz, ganz hohem Fieber, ich spreche im Nachhinein von 40 Fieber, gefunden wurde und wir versucht haben, diesen Spieler zu integrieren. Wir haben ihn in die Mannschaft aufgenommen. Und was dann passiert, der Spieler war ghanaischer Herkunft, musste dann, weil ich gesagt habe, nee, wir müssen ihn melden und anmelden. Dieser Spieler ist dann aus einem festen Umfeld, der hat natürlich sehr viel Glück gehabt, nach Dortmund verbracht worden. Und ich habe noch eine Zeit mit ihm Kontakt gehalten. ein sehr respektvoller junger Mann, Drucker seines Zeichens, der jeden Morgen 12 Kilometer zur Arbeit gelaufen ist und wieder zurück. Seine Familie war politisch verfolgt. Den haben wir integriert, aber dann in Hamburg in der zentralen Aufnahmeeinrichtung gemeldet und er musste nach Dortmund, um da in eine Aufnahmeeinrichtung zu leben, was wirklich schade ist. Er hätte gute Chancen gehabt. Diese Chancen hat aber nicht jeder, das weiß ich. Trotzdem wäre es eine Sache, vielleicht hätte davon abgewichen werden können. Er hätte Arbeit bekommen, er wollte Arbeit haben. Wir haben ihm Deutsch beigebracht, so gut wir konnten in der Zeit. Wir haben natürlich mit ihm dann auf Englisch parliert. Und jetzt ist er in Dortmund. Aber wisst ihr was, ich werde den Spieler mal anrufen. Aber jetzt kommen wir weiter mit der Sache. Aber ihr seht, ich komme ein bisschen ins Plappern und höre damit jetzt auch auf. Wird mir nicht gelingen, aber ich versuche damit aufzuhören. Das als Vorsatz. Meldet gerne zurück, ob ihr solche Geschichten auch hören wollt. Ja, wie ging es weiter in Magdeburg? Dann wurde gefunden von den Medien, wo auch immer, dass möglicherweise diese Absperrung, die es hätte geben sollen, gar nicht richtig vorhanden war. Das heißt, in der Presse kam es so rüber, als hätte der Amoklauf, die Amokfahrt verhindert werden können. Es wurde davon gesprochen, dass die Rettungsgasse 5 statt 4 Meter breit war und hätte mit einer Kette gesichert werden sollen. Dann wurde ja davon gesprochen, dass ein Polizeiwagen, ein Mannschaftswagen, was auch immer, hätte in der Lücke stehen müssen und wäre dann im Notfall beiseite gefahren oder im Fall, dass eine Versorgung hätte stattfinden müssen, also mit verbrauchten Waren zum Beispiel, oder als Zufahrt von Rettungsfahrzeugen. Aber das ist halt die Rettungsgasse dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das war, wie die Absprachen waren. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Traurige gewesen. Irgendwie hat sich die Polizei, hat sich die Politik, haben sich die Sicherheitsdienste rechtfertigen müssen, ohne Wissen zu haben. Und da frage ich mich, ob ein hochrangiger Polizist nicht hätte mit adäquaten Informationen versorgt werden müssen. Ansonsten ist es natürlich schwierig, so Mann, Schrägstrich Frau nicht sprechfähig ist, vor der Presse was zu sagen. Die hat sich gut vorbereitet, die Presse. Die fordert Aufklärung. Es soll jetzt kein Bashing sein. Ich glaube, da die Information zusammenzubekommen, da die Information dann auch vorzutragen, da auch vernünftig und Richtiges zu sagen, das ist eine Herkulesaufgabe und hat ja auch mit der Persönlichkeit des oder der Vortragenden zu tun. Also die Presse hat das wohl relativ zerrissen und es war auch sicherlich dann in den Augen vieler ein trauriges Bild. Also versteht mich nicht falsch, ich hätte es nicht halb so gut, nicht viertel so gut machen können. Und die Informationslage war auch dünn, das ist aber nicht vorgetragen worden. Und dann kamen ja die Politiker, also ich muss sagen, das war überwiegend ein vernünftiges Bild, außer halt aus einer Richtung, da war es nicht so. Aber natürlich sind Politiker auch trainiert, so sie denn überhaupt rückmeldungsfähig sind und so überhaupt Einfluss auf einige Politiker genommen werden kann. Ich glaube, viele Politiker sind auch ein Stück weit beratungsresistent und verlassen sich ungern auf das Wort von Fachleuten. Wir waren jetzt allerdings bei der Rhetorik beziehungsweise bei der Außenwirkung, die ja teilweise empathielos ist. Das ist aber auch so gewollt, da gehe ich ganz fest von aus. Wie viele Leute haben gesagt, Ausländer raus? Und wie wenig von diesen Leuten haben gesagt, mir tun diese Menschen leid, die Opfer, die Familien der Opfer. Das sind nicht nur, ich sag mal, eine Zahl von 220, 230 Menschen, sondern die haben riesen Umfelder. Rechnet mal bei euch durch. Wen belasten würde, wenn euch was passiert? Sind das Tausende letztendlich? Und kein Arsch, Entschuldigung für meine Wortwahl, von dieser Couleur interessiert das. Und das wird leider auch relativ salonfähig. Es ist keine Mehrheit, aber es sind immer mehr Menschen, die sich auch trauen, empathielos dazustehen und sich auch so darzustellen. Jetzt aber genug von Gebäsche von Politikern oder Menschen einer gewissen politischen Einstellung mit einer gewissen Emotionslage. Vielleicht dann noch mal kurz hin zum Sachverhalt, ja, über den es ja gar nicht so viel zu sagen gibt. Also der Mann Talib A. wird natürlich weiter untersucht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittlungen laufen. Es werden natürlich Rechner, Smartphones, Tablets, alles, was man so bekommen kann, was im Internet gespeichert ist, aber auch auf den Geräten des Täters gespeichert ist. Möglicherweise kann man auch die Fahrdaten, Geschwindigkeiten, pp. Auswerten. Das muss natürlich von den ermittelnden Behörden zusammengetragen werden und natürlich werden auch Nachbarn, Kollegen, das Familienumfeld befragt. Möglicherweise, angeblich hat ja Saudi-Arabiens Geheimdienst Hinweise gegeben. Möglicherweise wird da auch noch nachermittelt. Aber, und das sagte ich ja, davon wusste der führende Polizist Magdeburgs nicht, werden auch die Akten mit den Gefährderansprachen, da hatte ich ja neulich schon was zu gesagt, überprüft werden und die Kolleginnen und Kollegen, die Gefährderansprache geführt haben oder Ansprachen geführt haben, letztendlich auch Rede und Antwort stehen müssen. Das können sie sicherlich. Und ich glaube, es kam auch einiges ans Licht, ob wir alle daraus allerdings auf die Tat hätten schließen können, also im Vorhinein. Um diese zu verhindern, das weiß ich nicht. So richtig verstanden habe ich es auch immer noch nicht. Also er war islamkritisch. Ich weiß gar nicht, ob er Christ war oder halt nicht gläubig oder sich keinem Glauben anschließen wollte, aber hat sich gleichzeitig in sozialen Medien als Sympathisant der AfD hingestellt. Ich finde, da hat auch die AfD vergessen zu sagen, ja, vielleicht haben wir tatsächlich jemanden radikalisiert. Das ist ja möglich. Es gibt ja auch ganz viele rechtsradikale Anschläge, was dann aber ganz schnell unter den Tisch gekehrt wird. Er ist halt Deutscher, ich glaube, er ist Deutscher, mit Migrationshintergrund und das wird natürlich ausgenutzt. Wie auch immer die Sachlage ist, hätten wir es erkennen müssen oder hätten wir es nicht erkennen können, dass eine Radikalisierung offensichtlich stattgefunden hat. Wie ich dann auch irgendwann gelesen habe, wie gesagt, ich mache das ungeskriptet, hat auch eine Aktivistin der Ausländerhilfe, Flüchtlingshilfe, ich weiß es nicht, vor einer Radikalisierung des Talib A. gewarnt. Dann hieß es, dass es noch mehrere Strafanzeigen gab und dann hieß es, dass auch noch Gefährderansprachen oder eine Gefährderansprache geplant war. Also ich könnte da sicherlich noch ein paar Sachen nennen, die ich gelesen habe, aber ich glaube, das geht jetzt zu weit und vielleicht werde ich noch mal ganz kurz ein Ergebnis der Ermittlung kundtun und vielleicht auch die Strafhöhe noch mal bereden und ein Stück weit analysieren. Aber so ist es jetzt erstmal, wie es ist. Ich konnte keine tollen neuen Fakten vortragen. Insofern bleibe ich in Bälde bei meinen Leisten, von meinem Erleben zu erzählen und von True Crime Fällen, die beendet durchermittelt sind. In diesem Sinne verbleibe ich mit dem Wunsch, ihr möget alle ein super Jahr 2025 haben. Euch geht es gut. Ihr hört mich weiter, bewertet mich gerne positiv, macht Werbung für mich und vielleicht hat der eine oder die andere auch 1, 2, 3 Euro für Auphonic übrig, damit ich die Sprachqualität noch weiter verbessern kann. In diesem Sinne verbleibe ich euer Funker. Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche. Von und mit Funker.